so zu sagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
Heute mit Tobias Stosiek. Immer wenn ich in diesem Magazin über das Gendern spreche, habe ich so das Gefühl, ich müsste einen Disclaimer vorausschicken. Ja, ich weiß, wir haben schon oft darüber gesprochen. Und ich weiß auch, dass da oft das Gefühl zurückbleibt, dass man nicht so richtig weiterkommt. Gleichzeitig kommt man aber an dem Thema nicht vorbei, schon allein deshalb, weil es so ein Triggerpunkt ist, den auch Parteien gerne bespielen, weil damit, wenn nicht Stimmen, dann doch zumindest Stimmung zu machen ist. Siehe das von Markus Söder geplante Genderverbot an bayerischen Schulen und Behörden. Eine ganz andere Tonalität, eine viel reflektiertere, ist mir vor kurzem untergekommen, als ich durch einen neuen Sammelband zum Thema geblättert habe und dort auf ein verschriftliches Gespräch zwischen zwei, ja, ich glaube, man kann schon sagen, Skeptikerinnen des Genders gestoßen bin, nämlich zwischen der Suhrkamp-Lektorin Katharina Raabe und der literarischen Übersetzerin Olga Radetzkaya. Die, finde ich, sehr differenziert abwägen zwischen dem, was geschlechtergerechte Sprechen oder Schreiben bringt und was es vielleicht auch nimmt. Und deswegen habe ich mir eine der beiden eingeladen. Am Telefon ist jetzt Olga Radetzkaya. Schön, dass es klappt.
Ja, freut mich auch.
Ich habe Sie ja jetzt schon als Skeptikerin des Genderns angetextet. Vielleicht nochmal ganz allgemein, wie halten Sie es denn mit dem Gendern?
Ja, also sehr kontextabhängig, würde ich sagen. Also wenn ich Leute direkt anspreche, dann bemühe ich mich natürlich, sie so anzusprechen, wie sie gerne angesprochen werden wollen, weil ich eine Kommunikation herstellen will mit ihnen. Mhm. Wenn ich eine Sachaussage treffe, die mit Themen zu tun hat, in denen die geschlechtliche Zugehörigkeit irgendwelcher Akteure überhaupt keine Rolle spielt, dann werde ich in der Regel nicht gendern, weil ich dann den Eindruck habe, dass es Gendern in dem Fall von der Aussage des Satzes ablenkt. Also ich will dann wirklich den Aufmerksamkeitsfokus auf was anderes legen.
Also Sie würden sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das Gendern in Sätzen, die das Geschlecht gar nicht zum Thema haben oder in denen die personale Anrede nicht im Vordergrund steht, zu so Art falschen Unterstreichungen führt.
Mir ist es wichtig, dass ich eine Aussage fokussieren kann und dass ich sie pointieren kann. Und wie gesagt, es gibt Kontexte, es gibt Themen, da ist die geschlechtliche Zugehörigkeit spielt eine Rolle. Und es gibt andere, da spielt sie meines Erachtens keine Rolle. Ich habe in diesem Gespräch ja dieses Beispiel gebracht von dem Slogan, den ich auf einer Demo gehört habe.
Welcher Slogan war
Keine
das?
Verhandlungen mit TerroristInnen. Und da ging es um Staatsterrorismus, nämlich von Lukaschenko. Also es war eine im Zusammenhang mit der Repressionswelle in Belarus.
Ja, vor 2 Jahren ungefähr.
Genau. Und da spielen Frauen auf der Staatsebene, also derer, die diesen Staatsterrorismus begehen, überhaupt keine Rolle. Also ich bin dann ins Nachdenken gekommen. Ich habe mich dann gefragt, welche Frauen sind denn da jetzt eigentlich gemeint? Und das ist ja nicht der Sinn so eines Slogans. Also man will ja eine Aussage zuspitzen manchmal und genau eine Sache meinen und nicht noch 10 andere.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann ich aber diese Beschreibung, Sie seien eine Skeptikerin des Genderns, nicht wirklich aufrechterhalten, sondern Sie würden eher sagen, es kommt ganz auf den Kontext der Rede drauf an.
Naja, das fällt für mich schon unter Skepsis. Also ich bin jetzt keine enthusiastische Vertreterin des Genderns. Ich sehe das kritisch, aber ich lehne es nicht kategorisch ab.
In dem Gespräch kommt die Rede auf von einem narcissistic turn, also einer narzisstischen Wende in der Sprache, die sich in der Fülle von geschlechtersensiblen Formulierungen zeige. Können Sie mir erklären, wie genau das gemeint ist? Also worin genau der Narzissmus besteht?
Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, ging es da zunächst mal um eine Selbstbezüglichkeit der Sprache. Also das ist ja vor 2,5 Jahren eigentlich schon entstanden, dieses Gespräch. Und das war was mir damals aufgefallen ist. Mir schienen die Kämpfe um dieses geschlechtergerechte Sprechen dazu führen, dass die Sprache in gewissem Sinn sich sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Und ein Ergebnis davon schien mir zu sein, dass es eben ablenkt zum Teil von Sachaussagen und dass man so ein bisschen riskiert, dass die Sprache dadurch weniger brauchbar ist als Erkenntnisinstrument, ja, weniger geeignet, wirklich die Aufmerksamkeit auf bestimmte sachliche Fragen zu lenken, ja, weil sie so mit sich selbst beschäftigt ist. Das war das eine. Und dann gab es diesen Aspekt, dass ja nicht nur in Bezug auf das Gendern, sondern auch in Bezug auf andere Gruppenzugehörigkeiten, also nicht nur die Geschlechtszugehörigkeit, dieser Anspruch auf sprachliche Repräsentation bestimmter Gruppen so vehement vorgetragen wurde in der Zeit. Ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist seither. Jedenfalls war das auch gemeint, dieser unbedingte Anspruch bestimmter Teile der Sprechergemeinschaft, also der Leute, die überhaupt eine Sprache sprechen, dass sie als Gruppe in ihrem ganz spezifischen So-Sein in der Sprache gewürdigt werden und abgebildet werden, ja. Und darauf bezog sich der Narzissmus, ja.
Sie behaupten ja sogar, also dadurch, dass bestimmte Gruppen bestimmte Bezeichnungen für sich selber einfordern, die abweichen von Allgemeinbezeichnungen, dadurch würde so eine Art von Mehrsprachigkeit Vorschub geleistet. Oder das würde dazu führen, dass unsere Sprache als Verständigungsmittel so ein Stück weit verloren geht auch, weil wir alle verschiedene Begriffe haben, um dasselbe zu bezeichnen. So ungefähr habe ich Sie verstanden. Ich habe mich bloß gefragt, stimmt das denn? Also eine Übersetzbarkeit ist ja in jedem Fall noch gewährleistet.
Was man beobachten kann, in bestimmten Milieus zumindest, ist, dass es durch so einen stark politisierten oder ideologisierten Umgang mit Sprache wirklich zu so einem Zerfall der Sprache in gewissem Sinn kommt. Ja? Also die einen reden so und bestehen darauf, dass man auch nur so reden kann, soll und darf. Und die anderen lehnen das kategorisch ab und bestehen ihrerseits auf wiederum anderen Ausdrucksweisen. Und das ist also in der damaligen sehr erhitzten Situation, hatte ich den Eindruck oder hatten wir beide den Eindruck, dass sich diese Forderungen oft auch der Diskussion entziehen. Und in dem Moment zerfällt sozusagen die Sprache als universales Mittel, die Welt zu beschreiben und sich darüber zu verständigen. Das
Sondern,
ist so ein Effekt,
ah
ja.
ja, ich glaube, jetzt verstehe ich, sondern wird eher zu so einer Art von Zugehörigkeitsmarke.
Genau, und dann ist es wiederum auch selbstbezüglich. Also man benutzt die Sprache nicht so sehr, um die Welt zu beschreiben, sondern eigentlich vor allem, um zu markieren, auf welcher Seite man selber steht und um zu betonen, dass man auf der richtigen Seite steht.
Und ich glaube, egal auf welcher Seite man steht, also ich
Ja.
glaube, mittlerweile ist auch das generische Maskulinum sozusagen ein Politikum. Also auch wenn ich es verwende, markiere ich mich als jemand, der eben das verwendet und keine, weiß ich nicht, Doppelnennung zum Beispiel oder eine geschlechtsneutrale Formulierung oder ähnliches.
Ja, die Beobachtung teile ich nicht ganz. Ich glaube, das kommt auch wieder sehr auf den Kontext an. Meine Wahrnehmung ist eher, dass es sich ein bisschen entspannt hat. Also, dass Leute am Tisch sitzen und die einen sprechen von Studenten, also und daneben sitzt jemand, der spricht von Studierenden und dann gibt es Leute, die machen Doppelnennung und die vierte Person am Tisch macht den Glottisschlag. Und alle reden miteinander und halten sich dabei eigentlich nicht weiter auf. Also ich habe den Eindruck, die Leute gewöhnen sich in dem Sinn an eine Mehrsprachigkeit, dass sie den Sprachwandel als so ein prozesshaftes Geschehen irgendwie akzeptieren, ja? Also, und das heißt natürlich auch, es gibt Ungleichzeitigkeiten. Man muss sich damit nicht lange aufhalten und damit beschäftigen. Also das ist eigentlich für mich so eine positive Entwicklung der letzten Jahre. Ich habe den Eindruck, die Leute sind nicht mehr so stark damit beschäftigt. Die sprechen so, wie sie es für praktikabel oder für richtig halten, wie sie es auch in ihren Milieus vielleicht einfach, wie es erwartet wird von ihnen. Und das ist nicht unbedingt ein Stein des Anstoßes.
Das sagt die Übersetzerin Olga Radetzkaya, Beiträgerin eines Sammelbandes mit dem Titel Gendern auf Teufelin komm raus. Frau Radetzkaya, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Und das war es auch schon wieder mit sozusagen. Uns gibt es wieder nächste Woche, dann mit meinem Kollegen Hendrik Heinze. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Stosiek.